Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wenn man im Netz oder genauer gesagt auf Wikipedia mal ganz naiv sucht nach der Geschichte der Juden, dann findet man tatsächlich dort einen Artikel mit exakt genau diesem Namen. Der ist recht lang, kein Wunder. Der fängt aber auch an mit einem Satz, der sozusagen im wörtlichen Sinne Bände spricht. Zitat. Der Artikel gibt einen kurzen Abriss über mehr als 1200 Artikel in der Wikipedia zum engeren Thema Geschichte der Juden, wobei 10.355 Artikel in der Kategorie jüdische Geschichte, 10.362 Artikel in der Kategorie Israel und 27.647 Artikel, die im weitesten Sinne mit dem Thema zu tun haben, in der Kategorie Judentum einsortiert sind. Zitat Ende. Nicht, dass man jetzt Wikipedia unbedingt als Maßstab herhalten muss, aber der Satz gibt schon eine Ahnung davon, wie groß wohl die Aufgabe sein kann, wenn man eine jüdische Weltgeschichte schreiben will. Michael Wolfson hat gar nicht so viel Platz dafür gebraucht. Knapp 370 Seiten lang ist sein neues Buch und über dieses Buch will ich jetzt mit ihm sprechen. Ich bin mit ihm verbunden in einem Studio in München. Herr Wolfson, ich grüße Sie. Hallo.
Guten Tag, danke für Ihr Interesse.
Herr Wolfson, meine erste Frage ist sehr, sehr naheliegend und sie geht natürlich ein auf den, ich sag mal, programmatischen Titel Ihres Buches. Eine andere jüdische Weltgeschichte. Also, das impliziert ja schon, es gibt schon eine, aber mit der stimmt vielleicht was nicht. Was stimmt denn mit der bisherigen Geschichtsschreibung nicht?
Na, es gibt nicht nur eine, sondern es gibt sehr viele und Sie haben ja einige Zahlen, erschreckende Zahlen geradezu genannt und deswegen versuche ich mich hier abzugrenzen. Um es in wenigen Stichworten zu sagen, es ist eine Geschichte, eine jüdische Weltgeschichte, also im Weltzusammenhang und vor allem, und das ist entscheidend, ohne Weihrauch und ohne Parfum. Und gleichzeitig, es ist eben keine Totenmesse und ebenfalls mir sehr wichtig, ich versuche Multiperspektivität zu bieten. Also nicht nur eine Sichtweise, sondern verschiedene Sichtweisen sollen sichtbar werden.
Dann gehen wir mal in den Kern der Sache. Das Judentum, ich möchte es mal jetzt, ich sag mal aus der Warte des Historikers bezeichnen, als ein transnationales Phänomen. Also dass ein Volk, eine Nation die meiste Zeit der eigenen Existenz über jenseits von Nationen historisch wirksam ist. Ist das so? Ist das Judentum tatsächlich vielleicht ein globales Phänomen? Genauso wie leider ja auch der Antisemitismus, der ja auch global wirksam ist?
Der Antisemitismus ist eine Pandemie, eine 3000 Jahre alte Pandemie, gegen die es bislang leider keinen Impfstoff gibt, anders als bei Corona. Aber zu Ihrer Frage, ja, es ist eine transnationale Gemeinschaft. Es ist gleichzeitig eine kosmopolitische Gemeinschaft, was die Nationalsozialisten als Vorwurf empfanden. Aber zugleich hat es eben doch Volkscharakter bis hin zum biologischen Sinn. Und ich habe ja dieses heiße Eisen angefasst, nämlich gibt es genetische Gemeinsamkeiten der Juden? Und ja, die gibt es. Ich weiß, das ist in Deutschland ein heißes Eisen, Stichwort Thilo Sarrazin. Aber jenseits von Thilo Sarrazin und der damaligen Kontroverse gibt es dazu sehr ernstzunehmende, wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Medizingenetik vor allem.
Genau, den Abschnitt in Ihrem Buch, da haben Sie vermutlich schon beim Schreiben gewusst, da kommen Fragen zu, nämlich eben dieser Abschnitt über die jüdischen Gene. Müssen wir einmal kurz drüber reden. Sie schreiben da unter anderem von der Biologie der Juden und ich gebe zu, ich habe auch gestockt beim Lesen. Aber beim zweiten Lesen hatte ich den Eindruck, diese ganze Empirie in Sachen DNA, die dient Ihnen in erster Linie eigentlich dazu zu zeigen, es gibt eigentlich keinen zwingenden Zusammenhang zwischen Biologie und Volk. Viele Jüdinnen und Juden haben genetisch gemeinsame Wurzeln, wie Sie gerade gesagt haben, aber viele Juden und Nichtjuden haben das ebenso. Es gibt also keine klare genetische Basis für das Jüdischsein. Da frage ich mich, erstens, habe ich das richtig verstanden und zweitens, ist Ihnen das nicht sowieso von vornherein schon klar gewesen?
Nein, das haben Sie, wenn ich das in aller Verzeihung oberlehrerhaften Weise beantworten darf, nicht richtig verstanden. Es gibt sehr wohl eben eine genetische Gemeinsamkeit, aber eben keine Identität. Die gibt es ja auch bei anderen nicht. Es gibt Gemeinsamkeiten und der Ansatz der Medizingenetik ist ja ein ganz anderer als der biologistisch-rassistische der Nationalsozialisten. Die Nationalsozialisten wollten beweisen, dass Tüttelchen die Juden Untermenschen sind. Die Medizingenetik versucht festzustellen, aufgrund bestimmter Diagnosen, warum es beispielsweise bei Juden mehr mentale Erkrankungen gab und gibt und diese zu heilen. Das heißt, der Sinn und Zweck ist ein ganz anderer. Und wenn ich diese sachlichen Feststellungen treffen kann, dann habe ich zunächst einmal eben die ganze polemische Luft rausgelassen aus diesem Thema und bringe Versachlichung rein. Das heißt, es gibt also durchaus eine gemeinsame Genetik und das bedeutet eben, dass es einen gemeinsamen Ursprung gegeben hat. Das wissen wir aus der Geschichte. Und dann, und das ist eine ganz wichtige Aussage dabei, es gab eben Vermischungen mit der örtlichen Bevölkerung. Und was heißt das jenseits der scheinbaren Selbstverständlichkeit, dass es jenseits der Triebe eben auch Liebe gegeben hat zwischen Juden und Nichtjuden? Und das ist gar nicht so selbstverständlich, wenn Sie sich die Ereignisgeschichte ansehen.
Mhm. Dennoch, also Sie sagen aber gerade, es gibt genetische Gemeinsamkeiten, aber keine genetische Identität. Dann frage ich jetzt im nächsten Schritt, was macht denn, wenn es jetzt nicht allein die Gene sind oder sein können, was macht denn eigentlich den Juden zum Juden? Der Glaube und die Religion an sich alleine können es ja auch nicht sein. Auch die Geografie kann es ja nicht sein. Gibt es auf diese Frage überhaupt eine erschöpfende Antwort?
Aber ja, natürlich. Und das habe ich ja versucht zu zeigen, dass es jenseits dieses biologisch-genetisch Gemeinsamen viele kulturelle, teils sprachliche, also Hebräisch, was denn nicht alle können, teils religiöse, teils kulturelle und eben entscheidend schicksalhafte Gemeinsamkeiten gibt, nämlich die Gemeinsamkeit der Verfolgung. Ich habe das wunderbare Stichwort aufgegriffen des großen Romanciers, Schriftstellers Arthur Goldschmidt, Existenz auf Widerruf. Und das ist eine große jüdische Gemeinsamkeit, im Negativen zwar, aber das verbindet. Und die Vielfalt der jüdischen Gemeinsamkeiten in den innerjüdischen Gegensätzen, die macht Judentum aus. Und dann gibt es eben die objektiven Kriterien des Jüdischseins und die subjektiven. Es kann ja durchaus sein, und das passiert immer häufiger auch in der jüdischen Welt, dass Juden sagen, mich interessiert die Religion nicht die Bohne, also Säkularisierung, aber ich fühle mich dieser Schicksalsgemeinschaft verbunden, erst recht nach den Millionen Opfern, die die jüdische Geschichte zu verzeichnen hatte.
Mhm. Sie haben jetzt als jüdischer Publizist dieses Buch geschrieben. Geschichtsschreibung ist ja auch irgendwie immer Identitätsfindung. Und ich frage Sie sozusagen als jüdischen Publizisten, aber auch Sie als Historiker, sind viele Jüdinnen und Juden es nicht oft auch ziemlich leid, nach ihrer jüdischen Identität gefragt zu werden, wenn sie sich selbst als in erster Linie Bürger zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, des Staates Israel, der USA oder was auch immer sehen? Klopft da schon das Stereotyp der Doppelloyalität an die Tür in gewisser Weise?
Das Thema habe ich hier auch angeschnitten, aber das ist nicht entscheidend im Rahmen der Weltgeschichte. Die Juden, und zwar wirklich die Juden in ihrer Gesamtheit, in der gesamten Geschichte, in der Diaspora-Geschichte in diesem Falle, immer nicht nur loyale und engagierte Staatsbürger waren, sondern, um das schreckliche Wort in diesem Zusammenhang zu gebrauchen, auch nützliche Staatsbürger. Und diejenigen, die die Juden vertrieben, verfolgt und ermordet haben, haben nicht nur den Juden geschadet durch Vertreibung, Diskriminierung und Liquidierung, sondern sich selbst und ihrem Staat, ihrem Gemeinwesen. Das ist, wenn Sie so wollen, die Dialektik des Antisemitismus. Ich habe ja das Kapitel Antisemitismus überschrieben, Fluch und Segen des Antisemitismus. Der Fluch ist ganz eindeutig Diskriminierung, Liquidierung und zwar millionenfach. Aber der Segen in Anführungszeichen besteht darin, dass eben diese Diskriminierungen und Liquidierungen jüdische Gemeinschaftsgefühle gestärkt haben, unabhängig davon, ob sie kulturell, religiös oder wie auch immer waren oder sind.
Mhm. Der rote Faden Ihres Buches, den haben Sie eigentlich schon genannt, Existenz auf Widerruf. Versuchen Sie mal kurz zu erläutern, den Mechanismus eben hinter dieser Existenz, dass Juden erfolgreich sein können in vielen Gesellschaften auf der ganzen Welt, aber eben immer dieses Fragezeichen über ihnen schwebt, über ihre gesamte 3000 Jahre lange Geschichte hinweg.
Der Erfolg von Tüttelchen den Juden besteht darin, dass sie seit ungefähr dem Zeiten vorchristlichen Jahrhunderts so etwas hatten wie eine Volksbildung, Schulbildung, nicht institutionalisiert und gar nicht institutionalisiert, sogar noch viel früher, seit ungefähr 500 vor unserer Zeitrechnung. Das heißt, durch die Breitenbildung, ähnlich wie im Breitensport, gibt es Spitzensport und damit gibt es und gab es eben Wissensspitzenleistungen. Und wer etwas weiß, kann auch im Bereich jenseits der Wissenschaft in der Wirtschaft sehr viel erreichen. Und dadurch ist das nicht nur individuell wirtschaftlich vorteilhaft, sondern eben für das jeweilige Gemeinwesen, in dem diese Wissensvorsprungsgesellschaft aktiv ist und auch wirtschaftlich aktiv ist. Und da, wo es den Juden gut ging und solange es ihnen gut ging, ging es auch dem jeweiligen Gemeinwesen gut. Und das bedeutete jetzt soziologisch und auch die Soziologie des Antisemitismus epochenübergreifend, die Unterschichten, die sich subjektiv und objektiv benachteiligt fühlten und auch waren, drängten gegen diese Erfolgreichen. Und diese Erfolgreichen wurden so lange von den Oberschichten geschützt, wie sie wirksam waren und solange der Druck von unten nicht so stark war, dass die Oberschichten gefährdet waren. Und das gilt sowohl für die geistlichen Schutzherren der Juden als auch die weltlichen. Mit anderen Worten, das ist der Leitfaden der jüdischen Geschichte. Das ist ihr Erfolg. Das ist zugleich auch ihr Fluch, weil sie so erfolgreich waren. Und der Staat hat traditionell, wenn überhaupt, die Juden aus funktionaler Toleranz geschützt. Funktional ökonomisch.
Lassen Sie uns ein bisschen an die Wurzeln gehen. Der Tanach nennt selbst ja recht eindeutig die außerjüdischen Wurzeln des jüdischen Volkes. Ich mag besonders eine Formulierung, die ist jetzt nicht aus dem Tanach, sondern die stammt von Thomas Mann aus Josef und seine Brüder. Da ist Abraham ein, Zitat, sinnender und innerlich beunruhigter Mann, der aus der Stadt Ur in Chaldea, also aus Mesopotamien, ins gelobte Land zieht. Ich frage mich, das Judentum der hebräischen Bibel, ist das in gewisser Weise ein Spagat zwischen eben der Zugehörigkeit, aber auch gleichzeitig der Distanzierung zur Umgebung?
Nein, ganz im Gegenteil. Es ist ein grundehrliches Buch, das zeigt, und zwar die Grundaussagen, Sie haben Abraham genannt. Woher kam Abraham, um die biblische Geschichte aufzugreifen? Aus Mesopotamien. Dann haben wir das zweite große Narrativ, also die Grunderzählung, nämlich Ägypten. Was heißt das übersetzt? Es ist eine Geschichte, also eine Story zur History, eine Geschichte zur Geschichte im erzählenden Sinne. Und das heißt, es gibt im Judentum oder das frühe Judentum Entstand und bestand A aus den mesopotamischen Einflüssen. Das sehen Sie beispielsweise in der Geschichte der Sintflut, die ja keine jüdische Erfindung ist, sondern das ist das Gilgamesch-Epos, das aus Mesopotamien stammt und viel älter als die Sintflut-Geschichte ist. Und das zweite Narrativ, eben Ägypten, Josefs Geschichte. Und Moses zum Beispiel ist kein jüdischer Name. Das heißt, das Alte Testament sagt klipp und klar, wenn man es richtig liest, wir Juden sind entstanden aus der ägyptischen Tradition, aus der mesopotamischen. Und bei der ägyptischen ist ganz klar, das hat Jan Assmann wunderbar auch gezeigt, dass der jüdische Monotheismus im Grunde genommen eine Fortentwicklung, Variante oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, des Echnaton-Glaubens aus dem 15. vorchristlichen Jahrhundert ist. So, das ist sozusagen die Story zu dieser History. Und das wird im Tanach, im Alten Testament eben geboten.
Ist denn das Judentum, ich wage jetzt mal eine These, bei der Sie mir gerne wieder widersprechen dürfen, in gewisser Weise eine Brücke, die jetzt, ich sage jetzt mal, den Ursprung menschlicher Zivilisation in Ägypten und im Vorderen Orient mit unserer Gegenwart verbindet, weil eben Juden, Christen und Muslime über diese Brücke mit den Kulturen, den Hochkulturen des Vorderen Orients und Ägypten sozusagen über lange Sicht verwandt sind?
Ach naja, das klingt sehr sympathisch, ist es auch, aber ich will das gar nicht so mit dieser Piep-Piep-Piep, wir haben uns alle lieb, Soße übergießen. Aber das Wichtige an dieser Botschaft ist, dass hier letztlich erstaunlicherweise, wenn man die Bibel, das Alte Testament richtig liest, sozusagen die universalistische Variante betont wird. Das ist mir lieber als dieses etwas verkrampfte, Toleranzsuchende. Ich bin dafür, aber ich bin Universalist und jenseits der Phraseologie. Und das sehen Sie auch, den ersten Bund schließt Gott, aber jetzt sind wir weniger in der Geschichte als in der Theologie, den ersten Bund schließt Gott ja mit Noah. Noah war kein Jude. Den zweiten Bund erst schließt Gott mit Abraham. Und der Mensch wird ja als Mensch erschaffen, Adam und Eva. Und davon ist keine Rede, dass das Juden gewesen wären. Also das ist aber auch die jüdische Tradition und jetzt eben den Bogen zurück zu dem Buch und zur jüdischen Geschichte. Jüdische Geschichte ist immer und Judentum immer und Juden sind immer einerseits universalistisch und andererseits partikularistisch. Und das macht diese Vielschichtigkeit des Judentums aus. Das ist eben interessant und es gibt auch natürlich ein Spannungsfeld zwischen dem Universalismus und dem Partikularismus. Die einen betonen stärker die universalistische Tradition, zu denen zähle ich mich. Dann gibt es die Partikularisten, die sagen, naja, also wir sind am Segular, das auserwählte Volk. Das sagen auch die Universalisten, aber in einer universalistischen Form. Ja? Also diese Multiperspektivität, diese Vielschichtigkeit, darauf kommt es an. Und deswegen eine andere jüdische Weltgeschichte ohne Weihrauch und ohne Parfum.
Der Historiker Michael Wolfsohn im Gespräch über sein neues Buch Eine andere jüdische Weltgeschichte, erschienen bei Herder, 370 Seiten. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.